Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
In der heutigen Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, begegnet uns im Vorfeld der Bundestagswahl am kommenden Sonntag die SPD. Wofür die Partei genau eintritt und welche Ziele insbesondere der Direktkandidat der SPD für den Wahlkreis Ulm-Alb-Donau hat, das erfahren wir in der kommenden Stunde. Ich sag ganz herzlich willkommen bei Radio Free FM, Jan Rodenbacher, Kreisvorsitzender der SPD.
Jawohl, hallo. Ja, Co-Kreisvorsitzender ergänze ich da immer gerne. Wir haben ja eine Doppelspitze glücklicherweise gemeinsam mit der Ramona Heberlein-Klumpner. Aber ja, einer von zwei.
Sehr gut. Ich freue mich, dass Sie da sind und Ihre Positionen uns darstellen können. Verraten Sie doch ein bisschen was über sich selber, was Sie so machen und schon gemacht haben in Ihrem Leben, auch beruflich und so.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Gerne erzähle ich ein bisschen was. Das ist ja dieses klassische Name, Alter, Schuhgröße. Ich bin Jan Rodenbacher, 28 Jahre alt, bin studierter Verwaltungswissenschaftler, hört sich jetzt ziemlich trocken an, habe davor aber mein Abi an der Robert-Bosch-Schule auf dem KUBA gemacht im Bereich IT und ja, das hat sich auch so ein bisschen durchgezogen. Ich habe dann eben in Konstanz und Bremen Verwaltungswissenschaften studiert, dabei immer so ein bisschen mit dem Fokus auf die große Zahl, auf statistische Verfahren. Habe parallel, ich sag's mal, mich auch schon seit 2011 politisch engagiert, zwischenzeitlich bei Martin Gerstner-Biberach mal ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr, der ist da SPD-Abgeordneter, war aber auch 5 Monate für die Friedrich-Ebert-Stiftung in Washington D.C. und habe dann nach meinem Studium überlegt, okay, welche Richtung geht's jetzt, mehr ins Politische oder doch, ich sag's mal, mehr, was man studiert hat, und habe mir dann gedacht, ja, komm, wenn man einfach, ich sag's mal, im Politischen alles mal gemacht hat als Mitarbeiter, ist doch schöner, wenn man in normalen Berufen, im normalen Leben, ich sag's mal, ein bisschen Erfahrung sammelt und unterwegs ist. Und bin dann ins Verteidigungsministerium, ja, wilde Berufswahl, und habe da für eine Inhaltsgesellschaft Digitalisierungsberatung, IT-Management und solche Sachen gemacht. Sprich, ein bisschen die Rückkehr zur Wurzel, was ich auf dem KUBA gelernt habe, dann beruflich. Und bin da jetzt auch noch tätig, jetzt zwischenzeitlich für ein privates Unternehmen, seit kurzem, seitdem ich aus der Elternzeit raus bin. Und ja, mache weiterhin Digitalisierung, Verwaltungsmodernisierung und alles, was in diese Richtung geht.
Die SPD ist die Partei, die Sie sozusagen angezogen hat. Wann sind Sie eingetreten und genau warum? Was war so besonders an der SPD?
Ich bin tatsächlich 2011 auf die Landtagswahl hin politisch sozialisiert worden. Und zwar hat mich damals unglaublich dieser ganze schwarze Sumpf gestört. Also ich sag's mal, diese Korruptions- und Vetternwirtschaftsgeschichten rund um die CDU, damals mit Stefan Mappus, der Kronprinz, ne, die NBW-Deals und alles, was darum herumging. Es hat mich unglaublich gestört und ich dachte mir, das muss doch besser gehen. Und habe mich dann relativ breit informiert, auch, ich sag's mal, über die verschiedenen Parteien hinweg, und fand einfach das Angebot der SPD unglaublich attraktiv. Ich sag's mal, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, das ist die drei Grundpfeiler, wofür man eintritt. Eine solidarische Gesellschaft, aber auch immer den Anspruch, Probleme wirklich lösen zu wollen, auch wenn sie mal unbequem sind, auch mal, wenn die Lösung nicht 100% ist, aber Hauptsache, man macht's besser, als es vorher war. Das hat mich angesprochen und deswegen bin ich vor ungefähr 10 Jahren in die SPD eingetreten.
Sie treten sozusagen in große Fußstapfen. Ich sage das jetzt nicht wörtlich, sondern meine das jetzt politisch. Und, ja, und von der Bedeutung her, Hilde Mattheis ist noch Ihre Vorgängerin. Mhm. Und was bedeutet Ihnen Hilde Mattheis?
Ja, Hilde ist natürlich auch für einen SPDler oder generell jemand natürlich unglaublich große Person. 20 Jahre im Bundestag, immer stark für ihre Meinung angetreten. Ja, auch eine Politikerin wirklich von bundesdeutscher Reichweite. Und was ich bei Hilde so beeindruckend und auch erstrebenswert finde, ist, dass sie immer ganz klar für ihre Position eintritt, dass sie sagt, sie hat ihre Meinung, auch wenn die mal unbequem ist oder wenn die manche einfach nicht teilen, trotzdem zu sagen, sie bleibt im Ball, sie steht dafür ein und sie kämpft dafür. Und das finde ich inspirierend und das ist was ich auch für mich gerne annehme Und was ich jetzt auch, ich sag's mal, im Wahlkampf immer wieder festgestellt habe, es argumentiert sich gut, wenn man fest hinter dem steht, was man sagt. Also dass man einfach sagt, jawohl, ich mache jetzt hier vielleicht nicht unnötig Schmuck ans Nachthemd, sondern ich habe eine Meinung, ich stehe dazu und ich formuliere die klar.
Warum ist für Sie persönlich dieser Job als Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Ulm-Alb-Donau erstrebenswert und die richtige Aufgabe für die Zukunft?
Ja, ich finde, Bundestagsabgeordneter ist immer so ein Job, den strebt man ja in dem Sinne nicht normal an wie ein normaler Beruf, wo man sagt, okay, ich möchte gerne Maler sein oder Ingenieur, sondern ich sag's, es ist auch ein bisschen eine Berufung. Also man tritt für seine Werte ein, man hat feste Überzeugungen und das ist nämlich ja für mich auch ein Anspruch, dass ich zu vielen Themen auch eine sehr starke Meinung habe. Man respektiert natürlich andere, aber man hat schon ein genaues Bild davon, was man denkt, was ist gut, was möchte ich anders machen, wo sehe ich andere Lösungswege und wie möchte ich die vorwärts bringen. Das heißt, für mich gehört zu einer Bundestagskandidatur ganz klar dazu, dass man sagt, ich habe Themen und Probleme, die ich lösen möchte und ich mache den Beruf nicht, weil ich diesen Beruf möchte oder weil ich sage, ich fand es schon immer cool, Bundestagsabgeordneter zu sein. Nein, ich trete für Punkte ein, die mir wichtig sind und möchte die angehen und ich sag's mal, solange man sich selber dafür engagieren kann und denkt, man hat jetzt das beste Angebot, natürlich immer subjektiv, aber solange man davon denkt, ich habe das beste Angebot für diese Herausforderung, so lange tritt man an und tritt für sich und seine Werte an.
Ihre Tätigkeit für das Bundesverteidigungsministerium hat es in Berlin stattgefunden. Wie gut kennen Sie Berlin?
Ja, tatsächlich habe ich einige Jahre jetzt in Berlin gewohnt gehabt. Also um da vielleicht nochmal kurz den Bogen zu schlagen. Ich bin 2012 fürs Studium an Bodensee gezogen nach Konstanz. Bin dann 2015 nach Bremen meiner damaligen Freundin, heutigen Frau entgegen, die da schon studiert hat. Da haben wir dann auch unseren ersten Sohn bekommen, 2017, und sind dann quasi im Herbst 2017 nach Berlin gezogen, sie fürs Studium, ich für den Beruf, und haben da unseren Lebensmittelpunkt gemacht. Dementsprechend war ich jetzt vor, Herbst 2017 bis Herbst 2020 in Berlin, habe da, ich sag's mal, auch im Ministerium auch meine Verwaltungs-, aber auch politischen Erfahrungen gesammelt und fand das ganz spannend, vor allem ja auch, weil es einfach in einem Ministerium war, das ja, ich sag's mal, viele Herausforderungen von sich aus auch schon mitbringt, wo auch, ich sag's mal, nicht alles unbedingt optimal läuft und was einen natürlich auch motiviert, da mit anzupacken, auch wenn jetzt zum Beispiel Verteidigung jetzt nicht unbedingt das linke Kernthema ist.
Aber für Sie bedeutet ja das Thema Verteidigung doch sehr viel. Mhm. Wir sind, da können wir ja gleich jetzt drauf zusteuern, wie sind Ihre konkreten Ansichten bezüglich NATO, Zukunft der NATO?
Das ist ein ganz spannender Punkt, weil, wie gesagt, ich bringe das natürlich von meinem Beruf her mit und das ist auch was, das mich viele Menschen einfach im direkten Gespräch auch fragen. Und ich finde es immer wichtig, dass man zur Verteidigungs- oder auch Sicherheitspolitik, Friedenspolitik, gibt ja viele Begriffe dafür, dass man da ganz klar sagt, dass es kein Feld ist, das man Konservativen oder Rechten überlässt. Also, dass man sagt, man stellt sich der Diskussion, weil Entscheidungen werden ja trotzdem gefällt, ob man mitdiskutiert oder nicht. Deswegen finde ich das wichtig, da, ich sag's mal, auch stark für sozialdemokratische Werte einzutreten. Und das heißt für mich, ich sag's mal, zwei Sachen. Zum einen heißt es, dass wir uns fest in unsere internationalen Verantwortung auch stellen. Also da gehört für mich durchaus auch eine Mitgliedschaft in der NATO dazu. Das heißt aber auf der anderen Seite auf gar keinen Fall, dass ich deswegen Auslandseinsätze jetzt irgendwie gut finde, auch nicht in der aktuellen Form, wie wir sie haben, oder erstrebenswert. Das finde ich immer nämlich nochmal einen wichtigen Punkt zu differenzieren, einfach zu sagen, jawohl, wir sind einfach in der NATO aufgehängt, wir haben da ein defensives Verteidigungsbündnis und diese Idee finde ich gut, füreinander einzutreten und zu schauen, wir schützen einander, auch über in der Gemeinschaft eben stark zu sein. Gleichzeitig finde ich das aber überhaupt nicht gut, wie wir es jetzt zum Beispiel in Afghanistan erlebt haben. Das war meiner Meinung nach ein unglaublich schrecklicher Einsatz, weil wir da ohne Plan hin sind, ohne jetzt, ich sag's mal, ein großes Ziel und ohne die, ich sag's mal, das Commitment auch für die Menschen da konkret langfristig was Besseres zu erreichen. Und ich finde, das ist so ein bisschen der Grundtenor, den wir in vielen Auslandseinsätzen momentan haben, dass wir da zu unüberlegt reingehen, teilweise weil wir, ich sag's mal, Bündnispartnern hinterherlaufen, teilweise weil wir einfach uns da bequatschen lassen. Und das finde ich einfach nicht gut. Also da würde ich sagen, muss, wenn wir in einen Einsatz gehen, wenn die Bundeswehr irgendwo hingeht, dann ist das ja schon das letzte Mittel der Wahl. Also das ein Soldat macht ja nicht unbedingt etwas besser, sondern er kann Symptome bekämpfen. Aber wirklich Probleme lösen, und das finde ich ganz wichtig, dass man das betont, kann man nur mit einer konstruktiven Entwicklungszusammenarbeit, indem man Menschen Perspektiven gibt. Man kann deeskalieren, indem man mit diplomatischer Arbeit vermittelt und Menschen an einen Tisch bringt und das ausdiskutiert. Mit einer Bundeswehr, das ist immer, ich sag's mal, die letzte Eskalation, und dafür gehen wir viel zu großzügigen Anführungszeichen mit ihr um unterdrücken Probleme eher, als dass wir sie wirklich lösen. Und ich finde, davon müssen wir wegkommen. Deswegen ja, NATO finde ich gut, aber nein, in der Art, wie wir es momentan ausleben und machen, finde ich, da fehlt uns die Überlegung und der ganzheitliche Ansatz einfach.
Es wurde ja immer diskutiert, 20 Jahre lang wird unsere Freiheit am Hindukusch verteidigt oder ist es ein Friedenseinsatz? Mhm. Ich glaube, so ist es ja am Anfang auch ein bisschen deklariert worden und es war fatal, wenn man es richtig sieht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das waren auch Formulierungen. Ich denke, Struck als Verteidigungsminister, der hatte ja der hat einige wichtige Punkte gemacht, aber da war es einfach ein Griff ins Klo. Also muss man auch so hart sagen, die Formulierung, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt, folgte ja auch der Überlegung, dass die Bundeswehr eben nur rein defensiv eingesetzt werden soll. Und dann musste man sich überlegen, was macht denn Deutschland defensiv am Hindukusch? Und Tatsache ist, ja eben nichts. Also natürlich haben wir, ich sag's mal, für den konkreten Kreis um die Truppe herum das zeitweilig besser gemacht. Aber wir haben ja keinerlei strukturellen Probleme gelöst. Wir haben da, ich sag's mal, wir waren Tropfen auf dem heißen Stein und es hat funktioniert, solange wir da waren. Aber auch dann hat es ja nicht wirklich funktioniert, wie ja auch der Abzug jetzt zeigt. Und dementsprechend finde ich, da haben wir uns vor allem lange in die Tasche gelogen, was wir da eigentlich machen, wie wir das machen und ob das so überhaupt erfolgreich sein kann. Weil, und dann komme ich gerne wieder auf den Punkt zurück, wirklich langfristig Probleme lösen können wir ja nur über Entwicklungszusammenarbeit, wo wir Menschen wirtschaftlich, gesellschaftlich, sozial Perspektiven aufzeigen, wo wir sagen können, hey, du hast ja etwas, dafür lohnt es sich zu leben, dafür lohnt es sich friedlich zu sein. Weil jemand, ich sag's mal, der existenziell am Abgrund steht, weil man keine Perspektive für die eigene Familie hat, weil man sich nicht ernähren kann oder auch keine Zukunft sieht, die radikalisieren sich natürlich. Das sehen wir ja auch, ich sag's mal, unabhängig von Afghanistan, auch in Südamerika. Das sehen wir auch in Europa in vielen sozial- und wirtschaftlich schwierigen Gegenden. Und da müssen wir einfach rangehen und sagen, wie machen wir es denn, dass es den Menschen besser geht? Und das ist eine Aufgabe, da kann die Bundeswehr höchstens Menschen vor Ort schützen, die sich dieser Aufgabe widmen. Aber dafür ist die Bundeswehr auch gar nicht ausgebildet und das soll sie auch gar nicht sein. Bundeswehr sind Soldaten, das sind, ich sag's jetzt mal, keine Brunnenbauer, das sind keine Sozialarbeiter. Das ist einfach ein anderer Bereich. Und dafür sind wir einfach, ich sag's mal, zu weitreichend mit der Bundeswehr umgegangen, haben die auch belastet in Bereichen, für die sie ja auch nie gedacht war, für die sie auch nie ausgerüstet war. Also das muss man sich ja auch manchmal vor Augen führen. Musterbeispiel, der erste deutsche gefallene Soldat in Afghanistan, der wurde durch einen Blindgänger getötet, der die Wand des Truppentransporters durchschlagen hat, nicht explodiert hat, durchschlagen hat und den jungen Soldaten dann getötet hat, weil wir auch nicht willens waren anzuerkennen, dass wir uns da in einen Kriegseinsatz begeben. Weil ne, Kriegseinsatz und Friedenssicherung eben zwei unterschiedliche Ausrüstungsstände geben. Also wir mit unseren politischen Diskussionen unsere Truppe in Einsatz geschickt haben, für den sie weder ausgerüstet noch qualifiziert war, um Ziele zu erreichen, die wir nicht klar formuliert haben und dementsprechend auch nie erreicht werden können. Weil wenn man nicht weiß, wohin man gehen soll, wie soll man denn da ankommen? Also deswegen sehe ich, sag's mal, Auslandseinsätze in vielerlei Hinsicht generell kritisch, auch zum Beispiel den Mali, weil wir ja auch ehrlich sagen müssen, auch Mali ist es momentan nicht absehbar, dass sich dieses Land durch unsere Militärpräsenz langfristig stabilisiert, weil die einfach strukturell andere Probleme haben als das, was wir gerade lösen. Vielmehr unterdrücken wir da Symptome, um eben auch unseren Bündnispartnern, in dem Fall insbesondere Frankreich, ich sag's mal, ja auch einen Gefallen zu tun. Und ich finde, das ist kein Grund für einen Bundeswehreinsatz. Diese moralischen Punkte sollten wir uns erlauben zu sagen, hey, da gehen wir nicht mit.
Unsere Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. In Frankreich sagt der Präsident, Viva la France, Grand Nation und ab geht's. Mhm. Das ist auch schwierig unter einen Hut zu bringen, diese beiden unterschiedlichen Ansätze.
Absolut, das ist ja auch, ich sag's mal, einer der Haupthemmnisse, die wir haben bei dem Thema europäische Armee, das ja auch immer wieder aufkommt, weil wir auch Verteidigung europäisieren. Und ich denke, da gibt's viele Ansätze von Menschen, die das machen wollen, aber wir einfach nicht diese grundlegenden Herausforderungen überwinden können, dass wir als Deutschland sagen, wir wollen unsere Truppe lieber einmal zu wenig als einmal zu viel rausgeschickt haben, während andere Länder ja auch ihre Truppen ganz klar als machtpolitisches Instrument nutzen. und das einfach, ich sag's mal, sich komplett gegenübersteht. Musterbeispiel vielleicht mit Frankreich, unserem größten europäischen Partner, den ich ansonsten auch allgemein sehr schätze. Aber für Frankreich steckt halt immer noch mal ein bisschen koloniales Denken drin. Und wenn die in ihrer selbstdefinierten Einflusssphäre sehen, Mensch, da passiert was, das sie blöd finden, wie zum Beispiel in Mali, dass da, ich sag's mal, französische Uran-Nachschübe eben in Gefahr sind, dann schicken die ihre Truppen hin und stabilisieren dieses Land, unabhängig davon, ob jetzt die politische Regierung oder die Menschen fort, also wer davon jetzt wirklich profitiert oder nicht und wie es den Menschen damit geht, einfach weil das französische Interessen sichert. Und das ist ein Ansatz, den kann Frankreich fahren mit seiner Mentalität, aber den können wir als Deutschland nicht unterstützen.
Es ist ja auch in London passiert, also auch in Europa, dass vor ja schon gut 100 Jahren die Grenzen gezogen worden sind für Syrien, für Afghanistan. Ja. Später dann ja auch Pakistan und Indien getrennt worden sind, damit man die Hindus in Indien und die Muslime in Pakistan und so. Die Europäer haben ja eigentlich dort unten geordnet, aber ich habe das Gefühl, nicht wirklich gut geordnet.
Ja, ich würde sagen, vor allem ungeordnet. Ja, also das ist ja sowieso ein Thema, dass wir feststellen, unsere Vorstellung eines Nationalstaats, das ja, ich sag's mal, auch bei weitem nicht reibungslos ist. Also ich habe selber bei mir im Studium gelernt, ne, für ein Staatsvolk gehört ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eine Staatsmacht, ne, damit man einen Staat hat. Aber was ist denn jetzt ein Staatsvolk? Das ist, ich sag's mal, einfacher zu definieren, wenn man sagt, ich bin Frankreich, ich bin ein Land, das seit 800, 900 Jahren in der Form existiert, vielleicht auch, wenn man bis zu Karl dem Großen zurückgeht, noch länger, also mal, glaube ich, bei 1200 Jahren. Und das ist schön, weil sich das herauskristallisiert hat, weil sich die Leute, ich sag's mal, auch immer mehr geeint haben. Tatsache ist aber, das ist was sehr Europäisches. Und das funktioniert eben insbesondere für den Nahen Osten, aber auch für Afrika eben nicht, weil wir da keine klar getrennten Grenzen haben mit bis zu diesem Fluss ist folgender Volksstamm und da drüben ein anderer. Weil die einfach so heterogen sind in ihrer Sprache, in ihrer Kultur, in ihrer religiösen Auslegung. Ne? Welcher Konfession gehören die jetzt an? Weil Muslim ist ja auch zum Beispiel nicht gleich Muslim. Und das sind wir einfach, ich sag's mal, mit dem großen Bleistift hingegangen, haben gesagt, für uns ist es einfach, wir ziehen hier gerade Linien. Und wie sich das jetzt, ich sag's mal, für die Menschen vor Ort ausmacht, das war ja damals dann einfach den Menschen egal. Insbesondere, solange das alles noch Kolonien waren, wo man gesagt hat, das bewegt sich sowieso alles unter dem Einfluss Londons oder Paris. Und da haben wir ganz viele Probleme geschaffen, die wir heute noch auszubaden haben. Vielleicht als Musterbeispiel, wir haben ja eben über Afghanistan geredet. Wir sehen, dass der größte afghanische Volksstamm, der Pashtunen, kann man sich vielleicht vorstellen, wie im Prinzip Schwaben, nur dass da halt nicht nur dazu gehört, welche Sprache sprechen die und was für einen kulturellen Hintergrund haben die. Pashtunen sind auch in aller Regel Sunniten. Aus diesen Kreisen rekrutieren sich dann auch die Taliban. Die leben aber gleichwertig in Afghanistan wie auch in Pakistan über die Grenze hinweg, weil die Grenze einfach mitten durch diesen Volksstamm gezogen wurde. Warum sollten die sich jetzt berührt davon fühlen, dass da irgendjemand mal eine Grenze gezogen hat? Weil kreuzen diese Grenzen seit 200 Jahren, ohne dass es sie gab. Da hat ja nicht auf einmal jemand einen Zaun aufgebaut und gesagt, jawohl, wir sind jetzt alle ganz andere Menschen. Und das ist so, ich sag mal, diese gewisse Naivität auch in der Grenzziehung, die ja ganz viele Probleme für uns gemacht hat. Auch zum Beispiel, wo wir es ja auch ganz exemplarisch gesehen haben, im Irak, in dem ja mit den Sunniten, Schiiten und Kurden drei verschiedene Konfessionen wild zusammengewürfelt wurden, die dann wiederum teilweise Alliierte suchen im Iran, in Syrien, in der Türkei, wo wir einfach sehen, wir haben Grenzen und wir haben Bevölkerungsgruppen und die sind in keinster Weise deckungsgleich und es führt zu ganz vielen Spannungen.
Und diese Bevölkerungsgruppen sind ja im Prinzip mir san mir. In Bayern wird man sagen mir san mir. Das heißt, die sind eigenständig. Und die NATO hat ja jetzt im Prinzip zwar auf eine Zentralregierung in Afghanistan gesetzt, aber ich glaube, die haben wenig Akzeptanz gefunden in diesen Volksstimmen und es betrifft bestimmt nicht nur die Pashtunen.
Absolut, ja. Wir sehen da ja, dass wir es uns ein bisschen zu einfach gemacht haben. Wo es jetzt, ich sag's mal, auch nicht gut funktioniert, aber besser. Und da muss man tatsächlich jetzt doch den Irak ausnahmsweise als Positivbeispiel heranziehen, dass man sagt, im Irak wird ganz klar versucht, alle größeren Volksgruppen, ich sag's mal, gleichwertig an der Regierung zu beteiligen. Dass man weiß, ich weiß nicht, Kurden stellen kategorisch den Präsidenten, Sunniten stellen kategorisch den Premierminister und die anderen, die Schiiten dann irgendwie den Parlamentspräsidenten, dass man, ich sag's mal, ein gewisses Machtgleichgewicht erreicht, dass sich jeder auch vertreten fühlt. Und das haben wir ja in Afghanistan keinster Weise erreicht. Wir sind da rein, wir haben bestehende Strukturen ja mit den Taliban zerschlagen Und dann haben wir geguckt, wen können wir denn da vorne draufsetzen? Und haben da, ich sag's mal, korrupte Funktionäre aus Kabul auf den Stuhl gesetzt, haben damit ja aber auch ganz viele der, ich sag's mal, Stammesältesten und Stammesvertreter einfach ja auch delegitimiert, weil wir gesagt haben, eure Position ist nicht mehr von Bedeutung. Die ja aber, ich sag's mal, für einen ganz großen Anteil der Menschen in diesem Land sprechen. Und es da uns einfach gefehlt hat, anzuerkennen, dass Afghanistan halt nicht von heute auf morgen zu einer parlamentarischen repräsentativen Demokratie wird, nur weil wir das denen jetzt sagen, sondern dass die eben ihre Meinungsbildungssysteme haben, die über die Stämme laufen. Und wenn wir die Stämme nicht eben alle gleichwertig mitnehmen, dann verlieren wir die. Und das ist ja genau das, was wir jetzt gesehen haben. Wir sind mit unseren Truppen raus und dachten ernsthafterweise, die würden jetzt für die Regierung in Kabul sterben, damit der Krieg ein halbes Jahr später verloren ist. Aber warum sollte es sich für jemand töten lassen, wenn man weiß, der Krieg ist eh verloren? Die Regierung in Kabul interessiert sich sowieso nicht für mich, meine Familie und meinen Stamm. Und das nur, um jetzt, ich sag's mal, Belagerungen von Städten zu haben, die dann sehr viel blutiger verlaufen, als wenn man sich von vornherein ergibt und ja mehr oder weniger Gnade erfährt. Also ja, da setzen wir einfach falsche Maßstäbe in Afghanistan an.
Joe Biden hat ja gesagt, er zieht seine Soldaten auch deswegen zurück, damit nicht wieder amerikanische Soldaten oder weiterhin dort sterben müssen, ja, nachdem der Präsident und die eigene Armee und Polizei eben sich zurückgezogen haben und sich da auch nicht mehr dafür eingesetzt haben. Und er hat ja darüber hinaus noch gesagt, wir müssen da irgendwie jetzt doch ins Gespräch kommen. Ist das eine Position, mit der Sie auch leben können? Stichwort jetzt auch gerade unter dem Deck oder unter dem großen Schirm NATO.
Ja, also ich finde, Joe Biden hat es ja vor allem auch aus Symbolpolitik gemacht. Also dass er gesagt hat, er wird der Präsident sein, der dafür sorgt, dass der Afghanistan-Krieg nicht in eine dritte Dekade geht, was ja ab dem 12. September dann der Fall gewesen wäre. Das heißt, für ihn stand ganz klar, egal was passiert, egal was es bedeutet, die amerikanischen Soldaten haben zum 11. September 2021 Afghanistan verlassen. Das sagt auch ganz klar, dass er bereit und willens war, die damit einhergehenden Konsequenzen zu tragen. Und ich denke, das ist das, was wir uns vor Augen führen müssen als Deutschland, wenn wir uns ins Auslandseinsätze reinziehen lassen. Dass wir eben nicht die dominante Figur sind, dass wir eben nicht sagen, wir können komplett für uns allein entscheiden, wie wir das machen und nicht. Und dann müssen wir uns fragen, entspricht das unseren Werten und Vorstellungen, was wir hier vor Ort machen? Vielleicht das Musterbeispiel, ein Einsatz, den ich gelungen finde, den ich unterstützen kann, haben wir den KFOR-Einsatz in Kosovo. Da sind wir vor Ort mit unseren Soldaten, deren Hauptaufgabe ist es, eben dafür zu sorgen, Präsenz zu zeigen, um zu verhindern, dass der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo wieder aufflammt. Sprich, wir sind da einfach nur als Versicherung. Und das finde ich, das funktioniert gut, weil wir sind da, wir treffen unsere Entscheidungen als Deutschland alleinfordlich. Wir sagen, wir sichern Frieden und Wohlbefinden der Menschen, ohne dass wir jemand anderen gleichzeitig unterdrücken oder da übergriffige Maßnahmen ergreifen, weil wir sind da nicht als Polizei, wir sind da nicht als Entwicklungshelfer, sondern wir sind da einfach als Soldaten, die da sind und da bleiben. Und das finde ich positiv. Wenn wir es aber wiederum sehen, ne, in Afghanistan, wir gehen mit den USA rein, wir müssen mit den USA raus. Aber damit wurde ja kein Ziel erreicht, das wir uns selbst gesetzt haben und alles wieder, ich sag's, zunichte gemacht. Und deswegen müssen wir uns ganz klar fragen, ob wir uns bei sowas von vornherein überhaupt beteiligen oder ob wir sagen, nein, wir fahren einen eigenen Ansatz, der muss unabhängig davon sein und der muss unseren eigenen Werten und Kriterien untergeordnet sein.
Abschließend zu diesem Thema vielleicht noch zwei Gedanken. Deutschland ist ja selbst ein gutes Beispiel dafür, dass es funktioniert. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Amerika den Marshallplan aufgelegt und ich glaube, da ist man wesentlich breiter gefahren. Das heißt, man hat eben geschaut, dass die Wirtschaft in Gang kommt, dass die Kinder in die Schule gehen können und so. Und die paar Soldaten, die in Afghanistan andere Soldaten, dortige Soldaten und Polizei ausgebildet haben, haben ja wesentlich weniger eigentlich da abgedeckt.
Mhm. Auf jeden Fall. Und ich finde, das zeigt, dass es da uns einfach auch ein bisschen an Willen gefehlt hat. Also, dass es weniger ein Faktor ist, dass Afghanistan nicht, ich sag's mal, demokratisiert werden könnte, sondern wir waren nicht willens, die Ressourcen da hineinzustecken. Weil das ist ja am Ende, dass wir als Deutschland das Glück hatten, dass wir von Amerikanern entsprechend auch aufgebaut und unterstützt wurden auf unserem Weg in eine, ja, souveräne, selbstständige Nation auf demokratischem Boden. Und das hat die Amerikaner und uns viel Geld und viel Kraft gekostet. Und genau das haben wir aber in Afghanistan nicht investiert. In Afghanistan haben wir in Waffen investiert, in militärische Ausbildung. Und ja, das sind Sachen, die braucht man auch, aber die lösen eben nicht das Problem, sondern die bekämpfen nur das Symptom. Also wir sehen das ja selber, wenn wir uns jetzt einfach mal als Menschen betrachten, ich werde nicht gesund, nur weil ich mir eine Schmerztablette reinpfeife, sondern ich muss dann schon zum Arzt und gucken, wie kann ich diese Krankheit oder mein Problem bekämpfen, um langfristig gesund zu werden. Und das, so muss man das vergleichen, dass man sagt, die Bundeswehr ist etwas, das kann mal Symptome bekämpfen, das kann mal Verläufe abmildern oder sagen, wir können hier versuchen, was auszubremsen. Aber es löst eben nicht nachhaltig Probleme. Nachhaltige Probleme werden nur gelöst, indem wir mit den Menschen vor Ort arbeiten, Perspektiven aufzeigen, vermitteln, bilden und Dialog führen.
Ihre persönliche Ansicht, Herr Rottenbacher, was hätte man beim Abzug besser machen können und wie sollte man die Zukunft Afghanistans jetzt steuern, gestalten oder weniger gestalten, weniger steuern?
Also was man ganz konkret hätte besser machen können, und da nehme ich insbesondere das Verteidigungsministerium und das Innenministerium in Pflicht, es war von vornherein klar, wir gehen da raus und wir gehen zu diesem Zeitpunkt spätestens da raus. Das heißt, wir müssen uns frühzeitig darum bemühen, unsere Ortskräfte nah wie fern, also quasi die direkt für uns gearbeitet haben, aber auch die indirekten, aus diesem Land holen, weil wir genau wissen, jemand, der prodemokratische Anti-Taliban-Propaganda für den Westen gemacht hat, wird da nicht in offene Arme laufen. Und das ist unsere Verpflichtung, sowohl, ich sag's mal, menschlich, wie aber auch politisch, für diese Menschen einzutreten. Das haben wir nicht getan. Das hat auch, ich sag's mal, das Außenministerium, das da nur nachrangig zuständig ist, aber auch hätte tätig werden können, ebenfalls nicht getan. Deswegen, gut, ich setze an Heiko Maas höhere Maßstäbe an als an Horst Seehofer oder eine Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber da hätte man auch tätig werden können und müssen. Das müssen wir auf jeden Fall zukünftig anders machen und da müssen wir jetzt auch am Ball bleiben, weil das vermisse ich in den Diskussionen jetzt manchmal, dass Leute momentan einen Eindruck vermitteln, okay, Afghanistan ist jetzt vorbei, wir sind abgezogen, die Menschen sind zurückgeblieben, schade. Aber nein, das ist nicht schade, das ist tragisch und diese Menschen sind noch immer dort und wir haben noch immer die Verpflichtung, die da jetzt herauszuholen, sei es jetzt über, ich sag's mal, Schmuggelpfade Richtung Usbekistan, dass wir die dann von dort ausfliegen können. Weil wir hatten eben mit unserer Provinz, für die wir als Deutschland zuständig waren, ja direkt die angrenzende Provinz. Das heißt, viele von den Menschen, die wir ausfliegen sollten und wollten, die konnten ja gar nicht nach Kabul gehen, weil es viel zu weit weg war. Die können aber durchaus nach Norden Richtung Grenze gehen. Die müssen wir unterstützen, ganz massiv. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch überlegen, und das vielleicht ähnlich wie bei der DDR, können wir nicht diese Menschen auch freikaufen? Weil ganz ehrlich, wir reden jetzt hier nicht von unglaublichen Beträgen und die Taliban, die brauchen das Geld, die stehen vor einem bankrotten Staat, von einem nicht funktionierenden Staat und ich denke, da muss es uns dann auch das Geld wert sein und von so unglaublichen Beträgen reden wir ja auch hier nicht, zu sagen, wir kaufen diese Menschen frei, die Taliban sowieso nicht haben wollen, die sind sie los, wir bekommen sie, wir sind froh, dass wir die mit Leib und Leben retten konnten, überhaupt noch irgendwie. Das hätten wir vor einem halben Jahr billiger haben können, wenn unsere Verwaltung den Auftrag getan hätte, für den sie da ist. Jetzt müssen wir es gegebenenfalls teuer bezahlen, aber Hauptsache, wir retten diese Menschen.
Herr Rottenbacher, wird Europa seiner Rolle als Friedensnobelpreisträger gerecht, wenn man die Flüchtlingspolitik anschaut?
Da ist die Antwort ganz klar, und zwar nein. Also es ist ja, ich sag's mal, ein Thema, das viele Menschen bewegt in die eine und andere Richtung. Und ich finde aber, dass wir hier ganz klar unserer Verantwortung nicht gerecht werden, weil wenn wir sagen, wofür steht eigentlich Europa und was sind unsere Werte, dann ist das Gemeinsamkeit, Mitmenschlichkeit, Würde des Menschen, ne, die Würde jedes Einzelnen von uns. Und dann müssen wir einfach nochmal schauen, wer stirbt vor der Festung Europa, weil wir sagen, wir machen die Wege zu, wir machen alles komplizierter und wenn sie dann erstmal da sind, dann lagern wir sie ein irgendwo auf den griechischen Inseln und ja, da bin ich ganz ehrlich und da bin ich auch ganz direkt, das ist menschenunwürdig. Unwürdig für die Menschen, die zu uns kommen, aus Angst vor Vertreibung, vor Verfolgung, vor persönlichem Leiden. Und aber auch unwürdig für uns jetzt, ich sag's mal, die wir uns an unseren eigenen Maßstäben eigentlich messen lassen sollten.
Nun ist aber die SPD schon seit Jahren mit in der Bundesregierung. Mhm. Ist da irgendwo auch von Seiten jetzt der Bundesregierung was versäumt worden? Weil es ist ja einerseits die EU, andererseits aber doch die Ebene Berlin.
Auf jeden Fall. Und ich denke, uns muss da auch mal klar sein, dass die EU sehr viel macht, was Berlin sagt, eben als größtes und einflussreichstes Mitgliedsland. Aus der Verantwortung dürfen wir uns nicht stehlen. Und ich denke, das Hauptproblem ist, dass wir da als SPD haben, dass wir natürlich immer eine Koalition mit der Union sind. Und ich möchte jetzt die Union nicht direkt als Problem bezeichnen. Ja gut, vielleicht schon. Aber tatsächlich haben wir da einfach komplett entgegengesetzte Positionen. Und zwar sieht ja die Union Geflüchtete generell, aber auch Migration und ähnliche Themen eben als schädlich, gefährlich, unwünschenswert an und steht einfach komplett entgegen dem, was wir als SPD erreichen wollen, und zwar für mehr Menschlichkeit im Bereich Geflüchtete und Migration. Weil es ist natürlich ein Thema, das ist jetzt häufig, ich sag's mal, im gegenseitigen Blockieren untergegangen, dass wir uns da 8 Jahre nicht einigen konnten. Was es, ich sag's mal, eher noch akuter, noch wünschenswerter macht, als es eh schon ist. Vor allem, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir als Deutschland ja mit dem Dublin-Abkommen uns da, ja, ich sag's mal, ganz einfach herausgewunden haben, indem wir durchgesetzt haben, ne, Menschen bekommen Asyl dort, wo sie als erstes europäischen Boden betreten. Das ist eine sehr bequeme Position für ein Land, das dann höchstens Norweger aufnehmen müsste. Und dementsprechend ja auch irgendwo lächerlich. Also ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als wir die europäische Finanz- und Wirtschaftskrise hatten und Griechenland sich von jedem und allem immer für blöd verkaufen musste mit, die können ja nichts, die kriegen nichts hin, die wissen nicht, wer müsste Steuern bezahlen und wer nicht, wie machen die überhaupt ihre Verwaltung. Also zu Recht oder nicht zu Recht durfte sich Griechenland ja alles anhören und stand ja auch unter ganz genauer Beachtung Europas. Und die durften im Prinzip nichts machen, außer es geht um Flüchtlingspolitik. Dann sagen wir natürlich sofort, Griechenland als souveränes Mitglied der EU, komplett eigenständig, die können das, die schaffen das, ja, da brauchen wir gar nichts machen. Und das finde ich dann schon, ja, gewissermaßen auch schizophren zu sagen, auf der einen Seite entmündigen wir Griechenland, auf der anderen Seite schieben wir ihnen aber die komplette Verantwortung und Souveränität zu, wenn es um ein Thema wie Geflüchtete geht, die ja dann auch konkret darunter leiden. Also ich bin ganz ehrlich, das ist ein Thema, das betrifft mich als Familienvater ganz besonders. Komplett losgelöst davon, dass wir da auch Menschen haben, die wirklich auf der Flucht für ein besseres Leben für sich und ihre Familie dann im Mittelmeer sterben oder auf der Balkanroute in der Türkei oder wo auch immer sie unterwegs sind zu uns. Gleichzeitig haben wir aber auch Menschen, Kinder in den griechischen Lagern, und da müssen wir uns ganz klar vor Augen führen, da werden den Kindern die Füße von Ratten angenagt. Die haben keine Bildung, die haben keine sanitäre Einrichtung, die haben unzureichende Versorgung mit Lebensmitteln und allem, was man braucht. In Europa. Für Menschen, die bereits bewiesen einen Rechtsanspruch auf Asyl in unserem Europa haben. Und so gehen wir mit ihnen um. Und deswegen kann ich nur ganz klar sagen, nein, Europa und auch Deutschland wird seiner Verantwortung nicht gerecht.
Kann eine neue Bundesregierung, die eventuell von Olaf Scholz geführt wird, hier neue Zeichen setzen, einen anderen Weg wirklich beschreiten? Schafft man das?
Ich glaube nicht nur, dass sie das kann, ich glaube auch fest, dass sie es wird, weil wir ganz klar sagen müssen, dass wir lange überfällig sind, die Regeln für Geflüchtete anzupassen. Wie werden sie verteilt? Wie gehen wir hin? Und auch dieses Argument, das häufig vorgeschoben wird mit, wir brauchen da eine europäische Lösung. Mir heißt es immer so schön, wer nicht möchte, findet Gründe. Wer möchte, findet Wege. Da müssen wir uns einfach akzeptieren, ja gut, es zieht nicht jedes Land mit. Ist das der Grund, weswegen wir dann nicht tätig werden? Und das denke ich, das sollte nicht der Fall sein. Und da werden wir ganz klar aktiv. Die müssen wir zumindest in großen Anteilen zu uns holen. Und da kommt natürlich häufig auch das Argument, das wurde mir auch persönlich schon viel entgegengeworfen, haben wir denn Platz, haben wir die Ressourcen, wir haben jetzt schon keine Wohnungen. Und da möchte ich ganz klar sagen, da sollten wir, ich sag's mal, die Armen nicht gegen die Verfolgten ausspielen und andersherum. Das heißt nur, wir haben viele Probleme, die wir angehen, und die stehen auch nicht in Konkurrenz zueinander, sondern die müssen wir alle gemeinsam lösen. Und dafür sollte jetzt, ich sag's mal, am deutschen Wohnungsmarkt sollte nicht unsere humane Flüchtlingspolitik scheitern.
Wie sieht denn Ihr Europa der Zukunft aus? Im Moment haben wir ja noch so ein Einstimmigkeitsprinzip. Da haben wir die Problemländer wie Polen, Ungarn, wo Rechtsstaatlichkeit, Demokratie immer mehr unterdrückt werden.
Ja, ich denke, da sehen wir, dass wir ganz klar ein bisschen in der Sackgasse laufen. Also, dass wir am Anfang eben von der Herkunft Europas, woher kamen wir denn? Als Wirtschaftsgemeinschaft, als gegenseitiger Kontrollmechanismus, eben diese Einstimmigkeit hatten, indem wir ja auch das Ziel war, sich gegebenenfalls gegenseitig ausbremsen zu können als Friedensprojekt. Aber da sind wir ja mittlerweile deutlich weiter, auch in den Ansprüchen, die wir an Europa haben, auch den Vorstellungen, wie wir uns weiterentwickeln möchten. Und ich glaube, da ist einfach ein Einstimmigkeitsprinzip nicht mehr zeitgemäß. Deswegen, da werden wir jetzt auch nicht an ein einfaches Mehrheitsprinzip rankommen im Sinne von, die meisten Staaten haben recht, die meisten Abgeordneten haben recht, die meisten Menschen haben recht. Nein, wir müssen, ich sag's mal, eine ausgewogene Lösung finden, die sowohl für Menschen aus großen Nationen wie Deutschland und Frankreich, aber auch für Menschen aus kleinen Nationen wie zum Beispiel Dänemark oder Belgien funktioniert, die dann sagen können, jawohl, sie fühlen sich vertreten. Sprich, mögliche Lösung wäre zum Beispiel zu sagen, wir brauchen eine Mehrheit aus der Hälfte der Bevölkerung und 65% der Länder oder so. Also na, das ist einfach mal aus der Luft gegriffen. Aber da gibt's ja qualifizierte Mehrheiten, die wir anstreben können, um das ganze Thema ein bisschen flexibler, ein bisschen zukunftsfähiger zu machen. Und da müssen wir uns auch ganz klar sein, und das sehen wir ja auch mit dem Brexit, es ist nicht nur der Weg rein in Europa, ein gemeinschaftliches Europa, es gibt auch den Weg raus. Ich will natürlich jetzt keine Nation dazu auffordern, die EU zu verlassen. Ich denke, die EU ist ein wunderbares Friedens- und Menschenprojekt, das wir weiter fördern müssen. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, dass dieses Projekt gemeinsame Werte und einen gemeinsamen Grundkonsens hat, den man so nicht in Frage stellen kann. Das macht ja beispielsweise Polen und Ungarn. Und dann müssen wir ganz klar auch sagen, dass wir das nicht mit uns machen lassen, weil die EU ist eben nicht nur dazu da, Subventionen von Deutschland und Frankreich an andere Länder zu verteilen, sondern ist vor allem dazu da, gemeinsam sich voranzuentwickeln und Nationen, die ihre Justizfreiheit, die ihre Pressefreiheit, die Freiheit persönlicher Rechte hinterfragen und zerstören. Das kann niemand sein, den wir in Europa unterstützen.
Wie kommen wir da hin? Da bräuchte man ja auch wieder eine einstimmige Entscheidung, um diese Einstimmigkeit quasi abzuschaffen.
Ich denke, da müssen wir tatsächlich salopp formuliert über den wirtschaftlichen Druck hinkommen, weil wir ja ganz klar sehen, und das ist ja ein Argument, das auch in der anderen Richtung benutzt wird, international ist alles so, wie sich die Staaten eben einigen. Also es gibt jetzt kein globales Gericht, keinen globalen Entscheider, der festlegt, jawohl, das so verhalten sich Staaten untereinander und so nicht, sondern das ist ja alles eine Frage der Aushandlung und des Entgegenkommens. Und dann müssen wir zum Beispiel als Deutschland und Frankreich, die wir uns ja in unseren europäischen Vorstellungen recht ähnlich sind, ganz klar fragen, ob wir bereit sind, bestimmte Dinge zu bezahlen oder auch eben nicht mehr zu bezahlen. Also es gibt keinen Rechtsanspruch auf hier die kerneuropäische Subvention von Ländern wie Polen, Ungarn oder anderen, ich sag's mal, die inhaltlich nicht mitziehen. Das ist in Ordnung, die müssen inhaltlich nicht mitmachen, die müssen wir aber auch nicht bezahlen. Und ich denke, über diesen wirtschaftlichen Druck können wir das erreichen, dass wir sagen, Leute, ihr wollt Geld von uns, wir wollen folgende Punkte, auf die haben wir uns übrigens alle einmal geeinigt. Also wir fordern ja da ja nichts Neues ein. Wir sagen ja nicht, du liebes Polen, hier, das sind übrigens Anhang 2, 3 und 4 jetzt zum Vertrag. Nein, wir sagen, das sind unsere Kernwerte, auf die haben wir uns geeinigt. Und du brichst sie. Und dann muss man sagen, dann lösen wir eben, ich sag's mal, die Wirtschaftsfaktoren und damit kann man dann auch steuern. Und dann ist es auch, und das sage ich ganz ehrlich, in Ordnung, wenn vielleicht einzelne Länder sagen, sie gehen diesen Weg nicht mit. Am Ende müssen wir uns fragen, wollen wir wenig Europa für viele oder wollen wir mehr Europa für die Mehrheit, die es ja auch wirklich will? Und dann müssen wir uns einfach überlegen, ja, man kann nicht alles haben. Und dann, ich sag's mal salopp, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Sie haben den Wohnungsbau angesprochen. Da haben wir ja vor ein paar Jahren den 13b bekommen, den Paragraphen, ja, der ermöglicht, ohne Umweltprüfung neue Gebiete auszuweisen, Bebauungspläne zu erlassen. War ja gedacht, um in Städten eigentlich mehr Wohnungsbau zu betreiben. Nun machen die kleinen Gemeinden das auch sehr extensiv und stoßen oft an ihre Grenzen, denn wir wollen ja den Flächenverbrauch eigentlich nicht weiter ausdehnen. Viele Blühwiesen, Obstbaum oder Streuobstwiesen gehen kaputt auf die Art und Weise und das führt dann nachher dann zu unserem Thema Artenvielfalt, Klimawandel. Ja. Aber erstmal der Wohnungsbau.
Ja, genau. Und ich denke, das hängt aber auch zusammen. Also vielleicht Wohnungsbau, da haben wir einfach verschiedene Faktoren, die da einzahlen. Ich denke, wir sind ja auch alle einig, dass wir einfach zu wenig Wohnungsbau hatten. Das versuchen wir jetzt in den letzten Jahren ganz massiv zu kompensieren, eben über auch so Bausemaßnahmen in den kleinen Ortschaften mit dem Paragraph 13b. Und der wird da, ich sag's mal, sehr weit ausgehend in Richtungen, für die er nie gedacht und aber auch auf gar keinen Fall gewünscht war. Deswegen denke ich auch, dass der in dieser Form, wie er jetzt ist, vermutlich nicht mehr lange Bestand haben wird, weil es einfach nicht zukunftsfähig ist zu sagen, wir gehen da jetzt, ich sag's mal, mit der Axt an die Streuobstwiesen ran für Wohnbaugebiete. Wir müssen da aber auch immer ein Angebot machen an die Gemeinden. Weil wir sehen ja, wir haben den Wohnungsbedarf. Und wenn wir jetzt die Gemeinden sagen, sie können jetzt am Ortsrand nicht mehr bauen und wir machen das deutlich schwerer, wie machen wir es dann? Weil das Wohnungsbauproblem löst sich ja nicht, indem wir Bauflächen wegnehmen. Das heißt, da müssen wir ganz klar an das Thema Emissionsschutz ran. Ich weiß, das ist ein Thema, das bewegt jetzt im Ulmer Stadtgebiet wahrscheinlich die wenigsten. Aber sobald man mal auf die Gemeinden im Alb-Donau-Kreis rauskommt, ist das eines der zentralen Probleme. Weil wir da einfach sehen, wir können die Nachverdichtung in Ortschaften gar nicht so vollziehen, wie wir uns das wünschen würden und wie es ja auch ökologisch sinnvoll wäre. Sondern dann kommt immer die Aussage, ja gut, geht nicht, weil Emissionsschutzgrenzen sind hier schon erreicht, weil wir haben drei Häuser weiter einen Schweinehof oder einen Milchviehbetrieb. Wäre jetzt, ich sag's mal, halb so wild, wenn die noch im vollen Umfang betrieben werden. Weil dann ist ja die Emissionsbelastung auch da. Ganz häufig reden wir aber hier von Betrieben, die teilweise seit vielen Jahren gar nicht mehr betrieben werden, wo wir einfach Bauern haben, die dann in Rente sind, die gar keine Haltung mehr betreiben, die aber natürlich auch, ich sag's mal, normale, vernünftige Menschen sind, die gehen nicht extra aufs Amt, um ihren landwirtschaftlichen Betrieb abzumelden, nur um danach noch mehr Steuern bezahlen zu dürfen. Warum sollten sie? Würden sich ja mit Aufwand ins eigene Fleisch schneiden. Und da müssen wir einfach ein bisschen mehr Flexibilität an die Gemeinden ranbekommen, indem wir nicht nur den Paragraph 13b, ich sag's mal, einschränken, sondern auch gleichzeitig das Emissionsschutzgesetz ein bisschen flexibilisieren, um den Gemeinden, um den Gemeinderäten vor Ort, die sich ja am besten Bild machen können, einfach so sagen, ihr könnt entscheiden, gebt ihr das vielleicht frei, trotz den Grenzwerten, die nominell überschritten werden, weil ihr dann im Antrag sagt, Begründung, dieser Betrieb wird gar nicht mehr geführt und wird perspektivisch vermutlich auch nie wieder geführt. Oder auch mit so Sachen, dass man sagt, hey, wir reden ja hier häufig auch über Bekanntschaft, Verwandtschaft, Freunde, ne, die nah aneinander bauen, die kennen sich ja auch. Dann sagt man, können wir hier vielleicht eine Verzichtserklärung unterschreiben? Wir haben das heute schon, wenn man gegenüber von einem Sportplatz baut, wenn man neben der Bundeswehrliegenschaft baut, wenn man irgendwo nahe an einer Hauptverkehrsstraße baut. Da gibt's überall Verzichtserklärungen, dass man sagt, ja, du darfst hier bauen, wenn du uns bestätigst, du wirst nicht gegen den Tennisplatz, die Bundeswehrliegenschaft oder wen auch immer klagen. Dasselbe können wir auch machen mit den landwirtschaftlichen Betrieben, dass wir sagen, lieber Bauherr oder Bauherrin, dir ist bewusst, Emissionsschutzgrenzen werden hier nominell nicht eingehalten. Möchtest du trotzdem bauen? Wenn ja, dann bitte hier einmal die Verzichtserklärung unterschreiben und dann sind wir uns einig. Und da müssen wir einfach ein bisschen diese Flexibilität reinbringen. Aber vielleicht auch noch zum Thema Wohnungsbau einfach, weil wir jetzt ein bisschen drüber geredet haben, wie machen wir das mit der Fläche am Rand, wie machen wir das mit der Fläche in den Ortschaften. Aber am Ende geht es ja auch darum, wie bekommen wir da das Haus drauf. Und da hatte ich auch erst letzte Woche war am Wochenende in Justingen bei Schelklingen einen Termin, wo mir nochmal wichtig war zu sagen, wir haben natürlich viele Investoren, die heute auch schon Wohnraum bauen. Ne, seien es jetzt die großen Wohnungskonzerne oder auch städtische Betriebe wie die UWS. Aber da müssen wir einfach auch mehr Geld rangeben und da müssen wir überlegen, wie können wir diesen Gemeinden Angebote machen, die eben anders als Ulm nicht die Ressourcen haben, eine eigene Wohnungsbaugesellschaft zu betreiben. Weil auch beispielsweise im Ulmer Raum haben wir einen unglaublichen Druck auf den Wohnungsmarkt, dadurch, dass ja Ulm selbst noch einen größeren hat. Das wirkt sich ja alles aus, aber die haben nicht die Möglichkeiten, da zu bauen. Und deswegen sage ich ganz klar, da brauchen wir Landeswohnungsbaugesellschaften, die dann für größere Bereiche zuständig sind, denen wir dann eben auch die Gelder geben können, um Bauprojekte wie zum Beispiel in Justingen realisieren zu können, wo wir sagen können, wir haben hier Innenflächen in kleinen und mittleren Gemeinden, die sind zur Verfügung, da finden wir aber keinen Investor, weil die Marge nicht groß genug ist. Dann bauen wir da. Weil Tatsache ist ja auch, und das ist immer wichtig zu sagen, nur weil die Marge nicht groß genug ist, um einen der großen Investoren anzulocken, heißt es ja nicht, dass man da drauf bezahlt. Auch als Staat kann man hier investieren, kann tätig werden, bekommt das Geld auch mittelfristig mit Zinsen sogar wieder zurück und das, obwohl man faire Mietpreise verlangt und kann das wieder reinvestieren, da zahlen wir nicht drauf, da müssen wir einfach nur mal ein bisschen Leidenschaft in das Thema stecken. Das haben wir die letzten Jahre vermissen lassen, weil wir viel zu sehr den öffentlichen Wohnungsbau eingeschränkt haben und da müssen wir wieder rankommen, in der Stadt wie auch auf dem Land.
Die Artenvielfalt leidet sehr, nicht nur unter dem Wohnungsbau, aber auch, was kann man dagegen tun, dass die Arten uns verloren gehen, denn irgendwann ist auch der Mensch dran, wenn die Arten sterben.
Ja, das ist ja ein Thema, das befasst mich als ganz kleinen Hobbyimker, also ganz kleiner Hobbyimker, auch regelmäßig, wenn wir das auch sehen, beispielsweise haben wir einfach in Ulm als Stadt sogar eine größere Artenvielfalt als auf den ländlichen Gemeinden, würde man jetzt nicht vermuten, aber einfach, weil wir in Ulm tatsächlich auch mehr natürliche Fläche haben, als jetzt die landwirtschaftlichen Nutzgebiete draußen im ländlichen Raum. Und ich denke, was wir da ganz klar machen können, um das zu fördern, ist, dass wir einen lange zu wenig genutzten Bereich mehr ansprechen, und zwar die konventionellen Landwirte. Also das sind ja gerade die Menschen, die diese Fläche bewirtschaften, die das hauptberuflich umtreiben und die davon ja auch leben. Und ich sag's mal, ein konventioneller Landwirt oder eine konventionelle Landwirtin, die spritzt ja den Mais nicht, weil sie sagen, das ist schon immer, ich bin aufgewachsen, ich wollte schon immer Mais spritzen, sondern die haben eine Fläche, die müssen sie so betreiben, dass sie davon leben können und dass sie das gut hinbekommen als Job, den sie da eben haben. Und die müssen wir mehr mitnehmen, die müssen wir mehr einbeziehen hin auch zu einem ökologischen Wandel mit, wie können wir unsere Landwirtschaft nachhaltiger gestalten. Und ich finde, da ist auch wichtig zu sagen, wir müssen da nicht unbedingt den Fokus auf die reine Lehre legen. Natürlich ist es immer schön für jeden landwirtschaftlichen Betrieb, der da irgendwie das komplette Demeter-Programm abfährt, aber das funktioniert halt auch nicht für alle. Aber dass wir sagen, wir müssen unsere Subventionen, die wir ja schon einen unglaublich großen Anteil haben, das muss man mal dazu sagen, Subventionen machen da über 50% des EU-Budgets aus für die Landwirtschaft. Die müssen wir mehr steuern. Da müssen wir sagen, wo wollen wir eigentlich mit diesen hin? Was sind unsere Ziele? Und dann können wir diese Ziele auch erreichen, weil Stand jetzt bewegt sich das in alle Richtungen so ein bisschen und am Ende bewegen wir uns gar nicht, haben aber viel Geld ausgegeben. Das mit einer unglaublich komplizierten Bürokratie, wo auch kein Landwirt hinterherkommt. Und also ich kenne es selber, mein Opa ist ein ganz kleiner Hobbyschäfer, was der für Unterlagen ausfüllen musste, für seine 20 Schafe, die er hat, da braucht man Hochschulabschluss für. Und deswegen, da müssen wir, ich sag mal, die Subventionen mehr Struktur reinbekommen, um dann gemeinsam mit den Bauernverbänden und den Landwirten und Landwirtinnen und Landwirten einfach dran arbeiten, wie können wir das nachhaltiger gestalten. Mit, ich sag's mal, anderen Förderungen für andere Produkte. Muster Beispiel dafür ist zum Beispiel, die Alblinse, die einfach für die Umwelt sinnvoll ist, die aber auch ein attraktives Produkt ist. Und wie können wir die mehr fördern? Aber auch, wie können wir Brachfläche mehr fördern, dass wir sagen, lieber Landwirt, du bekommst ja auch ein attraktives Angebot, eine Fläche auch einfach mal ein Jahr nicht zu nutzen. Das haben wir heute schon in kleinerem Umfang, aber das müssen wir noch ein bisschen mehr stärken, weil wir davon ganz viele Vorteile haben. Und das können wir aber nur, wenn wir uns gemeinsam am Tisch setzen und sagen, liebe konventionelle Landwirte, ihr seid ja diese große Gruppe, die so viel Einfluss auf unsere Kulturlandschaft hat, wie können wir das gemeinsam schaffen und wie können wir euch auch mit Angeboten auf diesem Weg begleiten? Weil, und das müssen wir uns vor Augen führen, die machen das hauptberuflich, die freuen sich auch, wenn sie gute Angebote bekommen, wenn wir sie, ich sag mal, als Partner auf Augenhöhe betrachten und mitnehmen. Und da können wir für die Artenvielfalt und den Umweltschutz richtig viel erreichen.
Der Weltklimarat sagt, das Klima fliegt uns um die Ohren. Was tut die SPD dagegen?
Tatsächlich ein bisschen zu wenig nach meiner persönlichen Meinung, aber wir sind auf einem guten Weg. Also wir als SPD sind so, dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht nur den Klimaschutz, ich sag's mal, um alle Kosten. Wir müssen ja auch die Industrie mitnehmen, wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir können jetzt nicht einfach sagen, wir machen Vorgabe 1, 2, 3 und dann wird alles teurer und irgendwie das funktioniert nicht mehr so. Menschen verlieren ihren Job und dann findet jeder Klimaschutz blöd. Da sind wir so, dass wir sagen, nee, das müssen wir ganzheitlich denken. Da brauchen wir Angebote, da brauchen wir insbesondere, ich sag's mal, weiterhin die Möglichkeit, auch mit Klimaschutz gute Arbeitsplätze zu sichern, um eben diese gute Arbeitsplätze als ja Quell, ich sag's mal, ganz viele andere Maßnahmen von der Sozialpolitik bis zu Staatsfinanzen, bis zu alles gestalten zu können. Und ich denke, Olaf Scholz hat es sehr gut gesagt und auf den Punkt gebracht, der gesagt, die Wurzel dafür ist einfach ein ganz ambitionierten und ganz zügigen Fortschritt im Energiewandel. Da können wir gar nicht genug regenerative Energien bauen. Also Stichwort Ausbauziele, ne? Es gibt keine Ausbauziele, die zu hoch sind. Wir müssen da ganz klar anpacken und mehr machen. Weil Stand jetzt ist zum Beispiel, dass die Chemieindustrie, also Musterbeispiel, sagt, sie brauchen, um das alles nachhaltig zu machen, ungefähr so viel Strom, wie Deutschland heute verbraucht. Nur für die Chemieindustrie. Klar, die sind heute schon große Abnehmer, aber das zeigt uns, in welche Richtung unser Energieverbrauch gehen wird. Und das können wir eben nur stemmen, wenn wir da ganz stark investieren. Und da glaube ich auch nicht an die oft postulierte Technologiefreiheit und Technologieoffenheit, die Union und FDP da in den Raum stellen, sondern Tatsache ist, wir haben jetzt schon Technologien, die funktionieren. Ist natürlich schön, wenn es noch besser und noch effizienter wird. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt nicht aktiv werden sollten. Weil wir können uns eben nicht darauf verlassen, dass irgendjemand dann auf einmal die kalte Fusion entwickelt und alle unsere Energiesorgen auflöst. Nein, da müssen wir jetzt tätig werden. Und mit diesem starken Energiewandel können wir ganz viel gestalten und können dann auch den Klimaschutz ambitioniert vorwärts bringen. Was die SPD da häufiger sagt und wo ich sag's mal auch ganz persönlich als Kandidat, man rezitiert ja nicht immer nur einfach nur das Parteiprogramm, nein, man hat ja auch persönliche Überzeugungen, wo ich noch ein bisschen über Kreuz lege, ist das Thema, dass wir uns offen halten als SPD, Kohleausstieg bis spätestens 2038. Ich denke, das ist viel zu spät. Ich denke, jedes Jahr, dass wir mit den Kohlekraftwerken betreiben, ist eins zu viel und deswegen müssen wir da wirklich besser gestern als heute anfangen mit dem Ausbau erneuerbarer Energien. Und da müssen wir als SPD auch, ich sag's mal, nicht nur diese ambitionierte Ziele setzen, sondern durchaus auch unseren Spielraum ein bisschen nehmen. Weil ich glaube durchaus, dass die Genossinnen und Genossen mit derselben Leidenschaft wie ich für einen aktiven Klimaschutz und die Bekämpfung der Klimakrise eintreten wollen. Ich glaube, wir lassen uns da aber zu viele Hintertürchen. Ich glaube, die müssen wir schließen, weil das macht halt schon einen Unterschied, ob man an ein Projekt reingeht mit der Aussage, 2030 sind wir raus aus der Kohle, no matter what. Oder ob wir uns sagen, ja gut, 2030 wäre schön, aber bis 2038 haben wir diese Rückfallposition. Und deswegen denke ich, da müssen wir nicht nur uns die ambitionierten Ziele setzen, nein, wir müssen uns auch diese Rückfalltüren schließen. Und dann klappt es mit noch mehr Schmackes und dann sind wir da gut dabei.
Sie haben Olaf Scholz erwähnt. Warum ist Olaf Scholz der richtige Mann fürs Kanzleramt?
Ja, vielleicht erstmal einen Vorwurf aufgreifen, der ja häufig formuliert wird und den ich gerne auflösen möchte. Häufig wird gefragt, wie kommt es, dass Olaf Scholz eigentlich nicht Parteivorsitzender wurde, aber jetzt doch der Kanzlerkandidat? Und da sage ich ganz klar, als Partei sucht man Vorsitzende, die, ich sag's mal, die Mitte der Partei vertreten, die gut sind für inhaltliche Arbeit, Flügel zusammenbringen, Diskussion und ich sag's mal, ne, die Gruppenzusammenarbeit. Und dafür haben Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans einfach das Mandat der Partei bekommen. Tatsache ist aber auch, wenn man Kanzlerkandidaten aufstellt, brauchen wir jemand, der ein Programm nimmt, das wir ja schon haben, dieses Programm mit Leidenschaft und Überzeugung vertritt und umsetzen kann und dabei auch ein Angebot an alle Wählerinnen und Wähler macht. Und da haben wir mit Olaf Scholz genau den richtigen Mann. Einfach weil Olaf Scholz weiß, was Regieren heißt, weiß, wie man Dinge umsetzt und dabei aber auch, ich sag's mal, für alle Bürgerinnen und Bürger ansprechbar bleibt und vermittelt, er macht das für alle Menschen. Ne? Wenn er gewählt wird als Kanzler, und das gilt ja für die anderen auch, aber ich sag's mal für ihn im Besonderen, dann regiert er eben nicht nur für die Mitglieder der SPD, nein, er regiert er für alle von uns. Und deswegen müssen wir da einfach ein anderes Angebot machen als jetzt bei einem Parteivorsitz. Und ich denke, er ist der richtige Mann dafür, weil er weiß, woher kommt er da und wohin soll es gehen und wie schafft er das.
Keine Partei wird im Zweifel alleine regieren. Was wäre Ihre Wunschkoalition?
Ich bin da ganz ehrlich, meine absolute Wunschkoalition wäre Rot-Grün. Und ich würde das auch jetzt noch gar nicht ausschließen. Wenn wir in Umfragen sehen, sehen wir insbesondere viele Stimmen auch für kleine Parteien wie beispielsweise die Freien Wähler. Oder auch, ich sage jetzt mal, die Partei oder die Tierschutzpartei. Das heißt, wir werden wieder die Situation haben, dass viele Prozente der Wähler gar nicht ins Parlament eingehen. Das kann man, ich sage mal, demokratietheoretisch blöd finden, führt aber zu dem Effekt, dass man auch als Regierungskoalition nicht 50% der Stimmen braucht, um 50% der Abgeordneten zu haben. Und ich denke, sobald wir als rot-grüne Koalition auch nur einen Sitz mehr hätten, als wir brauchen, dann würde das auf jeden Fall funktionieren, weil wir da auch unglaublich leidenschaftliche Themen haben, die wir gemeinsam umsetzen wollen. Und ich denke, da jeder und jede mitziehen würde. Für den Fall, dass es für Rot-Grün nicht reicht, denke ich, dass es trotzdem in die Richtung geht. Und zwar je nachdem natürlich entweder mit einer Ampel oder aber auch mit Rot-Grün-Rot. Da muss man einfach schauen. Ich sag's mal, sowohl die Linkspartei wie auch die FDP bringen natürlich ihre Herausforderungen mit, wie man die in eine Koalition mit einbaut. Die Linkspartei natürlich mit einem gänzlich anderen Verständnis von Außenpolitik, Stichwort EU und NATO. Die FDP wiederum mit gänzlich anderen Positionen im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Soziales. Das ist beides schwierig unter einen Hut zu bekommen, aber am Ende geht es um ehrliche Angebote, die wir machen müssen. Und dann schauen wir in Verhandlungen, was bei rauskommt. Und dann geht es am Ende möglichst viel der eigenen Überzeugungen und Programmpunkte umsetzen zu können.
Vielen Dank, Jan Rothenbacher, fürs Dasein. Kandidat der SPD für den Wahlkreis Ulm-Friedrichshoog sagt danke fürs Zuhören.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.